Wie lange hättet ihr gewartet? Es war ein wundervoller Tag. Meine Freundin, meine jetzige Frau, hatte sich angekündigt und wollte mich in England besuchen, ob ich sie vom Flughafen abholen würde. Wie hättet ihr reagiert? Na klar, das war zwar etwas kompliziert, fast 3 Stunden mit dem Bus unterwegs sein, aber was tut man nicht alles? Ihr glaubt gar nicht, wie lange 3 Stunden sein können. Mir war vorher gar nicht aufgefallen, wie langsam Busse fahren. Naja, irgendwann bin ich angekommen, ging in den Flughafen und stellte fest, der Flug, den Frauke mir durchgesagt hatte, kam 20 Minuten später. Naja, von Berlin, wer weiß, was da durcheinander gekommen ist. Bald jedenfalls wird sie da sein. Das zählte doch. Aber sie kam nicht. Wer weiß, was da in Berlin wieder los war. Flüge aus Berlin kommen nämlich andauernd in London an. Na, dann wird sie sicherlich in einem späteren Flugzeug sein. Handys gab es damals noch nicht. Naja, ist also schon ein paar Tage her. Ich wartete also den nächsten Flug ab und den übernächsten und nochmal den nächsten. Und so verstrich der Tag auf dem Flughafen. Flugzeuge kamen und flogen wieder fort, aber meine Freundin kam nicht an Land. Was hättet ihr getan? Schweren Herzens verließ ich die Flughafenhalle, um den allerletzten Bus zu besteigen, der mich zurückbrachte zum New World College. Meine Frau, meine Freundin damals, war schon da. Die Erklärung war ganz einfach. In London gibt es ja verschiedene Flughäfen und man hatte ihr im Reisebüro den falschen Flughafen genannt. Und sie kam also am ganz anderen Ende von London an, als ich auf sie wartete. Dumm gelaufen, umsonst gewartet. Also ich hätte ja auch noch auf dem Flugplatz übernachten können. Sie wäre trotzdem nicht angekommen. Es war einfach der falsche Ort. Manche fragen sich ja, wie lange soll man denn überhaupt noch warten? Jesus sagte, er käme bald. Die Jünger glaubten, er kommt bald. Und die Adventgemeinde begann mit der festen Zuversicht, unser Herr kommt bald. Es gibt nur noch wenige Dinge, an die ich mich erinnern kann, wenn ich an das alte Adventhaus in Hannover denke. Vielleicht kennt der eine oder andere Hannover die lange Laube. Gibt es hier noch so Leute, die die lange Laube noch kennen in Hannover? Ein altes Gebäude, Hinterhofgemeinde mitten in der Stadt, graue Wände. Über den Heizkörpern waren die Wände noch dunkler. Vorn das erhöhte Podium. Rechts und links schwere, lange Vorhänge und in der Mitte an der Wand ein Kreuz und über dem Kreuz ein Spruch in altdeutscher Schrift: Christus kommt bald. Sozusagen das Leitbild der Gemeinde: Christus kommt bald. Das war nicht nur so ein Spruch, um die Wand zu verzieren, damit es nicht so kahl aussieht. Dies war Lebensinhalt und Glaubenszuversicht in Worte gefasst. Ja, wir glauben, Christus kommt bald. Man war sich klar, nein, ein Datum wollen wir nicht setzen, aber mehr als 10 Jahre kann es eigentlich nicht sein. Und wenn es ganz lange ist, dann vielleicht 20, aber mehr doch nicht. Und ich kann mich erinnern, wir hörten Radio zu Hause in der Familie und Politiker sprachen über irgendein Programm, ich weiß nicht mehr, was das war. Und der Ablauf, der war 2003 oder 2005, da wurde gelacht und wurde gesagt, die kennen die Bibel nicht. Wenn die wüssten, dass diese ganze Planung völlig umsonst ist, mit einer inneren Gewissheit und mit einer Sicherheit. Nein, ein Datum wollen wir nicht setzen, aber jetzt schreiben wir 2015. die Zeit geht weiter und weiter. Und nun sind viele Geschwister alt geworden über den Glauben, dass Jesus bald kommt. Und es schwang doch etwas in ihnen so dieses, na, zumindest doch zu meiner Lebzeit. Ich erinnere mich an die Abschiedspredigt vom Bruder Bremer, der dann sagte, ja, ich habe es immer geglaubt, dass Christus zu meinen Lebzeiten wiederkommt. Und jetzt halte ich euch meine letzte Predigt, war auf irgendeiner Konferenz, ich weiß nicht mehr, wo die war, und gebe dem Gedanken Raum, vielleicht legt mich der Herr doch zur Ruhe, bevor er wiederkommt. Das war für mich schon bewegend. Ich war gerade ganz frisch im Predigtamt, diesen gestandenen Mann, dieses Urgestein des Adventismus zu sehen, wie er regelrecht mit sich rang an dieser Frage, die ihn sein Leben lang so beschäftigt hat. Christus kommt doch bald. Und es war so, als wollte er sagen, wir hatten es doch schon fast ergriffen. Und jetzt entschwindet es uns. In Friedensau traf ich eine ältere Schwester und die sagte mir, Hans Otto, ich muss dir mal was zeigen. Ich habe hier ein altes Gedicht von Otto Gmeling. Vielleicht auch noch bekannt dem einen oder anderen. Und dieses Gedicht hat mich tief, tief beeindruckt. Ich lese es euch vor. Jahr um Jahr warte ich deines Kommens in unserer Zeit. Du verbirgst dich und der Weg ist so weit, wie er war. Jahr um Jahr achtete mein Herz auf dein Walten. Jedes Wetterleuchten am Welthorizont habe ich für das Morgenrot deines Tages gehalten. Jetzt wetterleuchtet es Tag und Nacht, doch mir fehlt die Kraft, die aus sicherster Hoffnung sich früher an jedem Ereignis entfacht. Des fühle ich mich schuldig und weiß nicht die Schuld und weiß doch, mein Warten in müder Geduld kann das Rechte nicht sein. So reiß mich heraus aus dieser Not hinauf in sicherste Hoffnung und zeig mir wieder das Morgenrot, dass ich wieder weiß, wenn der Weg auch weit, dass du kommen wirst in unsere Zeit. Er hat hier etwas in Worte gefasst. Von der Spannung, er nennt es direkt Not, die ihm das bereitet. Was er glaubte, was er sah und was dann geschah. Reiß mich heraus aus dieser Not. Und da stellt sich für uns tatsächlich die Frage, wie leben wir denn mit diesem wunderbaren Erbe? Christus kommt bald. Und dieses bald scheint sich immer mehr zu verflüchtigen. Was ist es denn? Einige sagen, es ist schon so lange bald, nun ist es aber wirklich bald soweit. Es kann gar nicht mehr lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Andere sagen, gut, wenn ich sterbe, im nächsten Augenblick ist Christus da, dann ist das bald gekommen. Andere wieder sagen, ich lebe so gut es geht und wenn Christus dann irgendwann kommt, dann werde ich ihn auch nicht daran hindern. Dann passiert es halt. Aber das ist doch so eine Spannung. Wie sollen wir denn leben? Soll ich damit rechnen, dass Christus in ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, wiederkommt? Und dann gehen die paar Jahre vorbei. Also man hat sich ja doch irgendwelche Vorstellungen gemacht, wie bald ist. Und dann wird man wieder enttäuscht. Oder sollen wir den Gedanken einfach zur Seite legen? Was sollen wir denn als Adventgemeinde glauben? Was soll ich denn als Prediger verkündigen? Wie kann man als Hoffender leben? Wie lebt man als Erwartender? Wie leben wir als die Wartenden, als Christen, die glauben, dass Christus wiederkommen wird, als Adventisten? Es wird ja immer schwieriger, immer weniger plausibel. Wenn wir sagen, Mitte des 18. Jahrhunderts gingen die Zeichen der Zeit los, Erdbeben von Lissabon. Und die Hunderttausende, die da gestorben sind, sind ja auch wirklich zu beklagen. Das war ja auch so ein Event, das hat tatsächlich Philosophiegeschichte durcheinander gewirbelt. Ohne Zweifel. Welche Bedeutung hat denn das für uns heute? Was bedeutet Hoffnung für dich ganz persönlich? Und dann ist noch die andere Frage, Wie überträgt sich denn Hoffnung ins tägliche Leben? Wir hatten hier heute in der Gruppe ja auch diesen Text, vielleicht die anderen Gruppen auch, von der Frau mit den süßen Lippen. Und dann habe ich gefragt, ja, und die Versuchungen, die ihr habt, wo sind die im täglichen Leben? Also ich hatte in den letzten Monaten keine Versuchung, eine Frau mit süßen Lippen zu küssen, die nicht meine eigene Frau war. Aber dann ist also die Frage, was heißt es denn jetzt übertragen im täglichen Leben? Wo sind denn da unsere Versuchungen? Und genauso die Frage, wenn wir von der großen Hoffnung sprechen, macht sich das irgendwo bemerkbar im täglichen Leben? Oder ist das nur so ein Gedanken, den man so ab und zu mal, 2-3 Mal im Jahr rausholt, wenn man sich mal anguckt, könnte ich auch mal wieder über die Hoffnung predigen? Dann ist es da. Und wenn wir wieder gehen, dann ist es wieder weg. Wie leben wir denn mit der Hoffnung? Was bedeutet zum Beispiel Hoffnung, wenn man so eine Operation vor sich hat? Was heißt denn dann Hoffnung? Was bedeutet Hoffnung, wenn du verliebt bist? Oder stört dann Hoffnung eher? Hat Hoffnung einen Platz im täglichen Leben? Wenn du arbeitest, wenn du liebst? Gibt es nicht auch eine kleine Hoffnung, die wir täglich haben? Die wir täglich brauchen für unser Leben? Müssen wir versuchen, also die große Hoffnung auf Weltvollendung zu übersetzen, auf den Alltag? Ohne Hoffnung können wir nicht leben, ihr Lieben. Ohne Hoffnung könnten wir gleich im Bett liegen bleiben. Es passiert doch sowieso nichts. Ich habe euch eine nette Geschichte mitgebracht. Ist von Ephraim Kishon. Ich hoffe, das ist okay. Vor 3 Jahren erschien der Hausierer zum ersten Mal in unserem Haus. Er kletterte alle Stiegen hinauf, läutete an allen Wohnungstüren und hob, wenn eine Tür sich öffnete, seinen kleinen Handkoffer ein wenig vom Boden ab. Seife, Rasierklingen, nein, danke, lautete regelmäßig die Antwort. Zahnbürsten, nein, danke, Kämme, nein, Toilettenpapier. Und wenn es dann soweit war, wurde die Tür gewöhnlich zugeschlagen. Seither kommt der Hausierer ungefähr alle 3 Wochen in unser Haus, läutet an den Türen, sagt sein Sprüchlein auf, wartet, bis die Tür zugeschlagen wird und zieht ab. Einmal von einer jähen menschlichen Regung überwältigt, wollte ich ihm ein paar Münzen zustecken. Er wies sie entrüstet zurück, belehrte mich, dass er kein Bettler war und schlug selbst die Tür zu. Gestern läutete er wieder bei mir an. Seife, Rasierklinge, mich packte die Abenteuerlust. Ja, geben Sie mir eine Rasierklinge. Zahnbürsten, fragte er unbeirrt weiter. Ich wollte gern eine Rasierklinge haben. Kämme. Verstehen Sie nicht? Sie sollen mir eine Rasierklinge geben. Was? Eine Rasierklinge? Grenzenlose Verblüffung malte sich auf seinem Gesicht. Warum? Eine Rasierklinge? Ich will von Ihnen eine Rasierklinge kaufen, jetzt. Toiletten, wimmelte er Papier. Ich riss ihm den Koffer aus der Hand und öffnete ihn. Der Koffer war leer. Vollkommen leer. Was heißt das? Seine Adern schwollen zornig an. Was heißt das? Was heißt das? Noch nie hat jemand etwas von mir gekauft. Keine Seifen, keine Zahnbürsten, keine Rasierklingen, nichts. Wozu soll ich das ganze Zeugs mit mir herumschleppen? Ich verstehe, lenkte ich mit besänftigender Stimme ein. Aber warum steigen Sie denn dann die vielen Steigen hinauf und läuten an jeder Tür? Na, weil man sich doch irgendwie sein Brot verdienen muss, lieber Herr, sagte er. Dann drehte er sich um und läutete nebenan beiselig. Etwas zum Schmunzeln, aber es steckt doch eine tiefe Wahrheit darin. Was wir hoffen, bestimmt unser Leben. Und dieser gute Mann hatte schon die Hoffnung aufgegeben, obwohl, und das macht das ja so ein bisschen absurd, er immer noch klingelte, aber sagte sich, das Zeug brauche ich nicht mit mir rumschleppen. Es kauft ja sowieso keiner etwas. Er hatte letztlich die Hoffnung schon verloren. Hoffnung bestimmt unser Leben. Hoffnungen sind Triebkraft für unser Verhalten. Wir haben gewisse Erwartungen und diese Erwartungen treiben uns an. So möchte ich mit euch jetzt Epheser Kapitel 1 lesen. Epheser Kapitel 1 ab Vers 18. Epheserbrief Kapitel 1 ab Vers 18. Und Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also ich mag diesen Text, der gefällt mir, diese Wendung. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und das wäre so auch mein erster Punkt, wenn wir an unsere Hoffnung denken, an die Adventhoffnung, wie sie ja auch genannt wird. Hat das eine Auswirkung auf unser Sehen, auf unsere Augen? Leuchten unsere Augen, wenn wir an die Wiederkunft Christi denken? Oder ist es eben doch so eine matte Müdigkeit, wie das im Text vom Bruder Gmeling zum Ausdruck kommt? Ist da eher Ratlosigkeit, Resignation oder Gleichgültigkeit? Seht, Paulus sagt ja nicht, wenn Jesus wiederkommt, dann werden eure Augen leuchten. Das werden sie bestimmt auch. Aber er spricht ja von den leuchtenden Augen in der Gegenwart. Gott gebe euch jetzt leuchtende Augen. Und damit ist Gegenwart und Zukunft miteinander verknüpft. Die Adventhoffnung, die ins tägliche Leben hineinstrahlt, weil das Leben von der Hoffnung erfüllt wird, und das die Augen zum Strahlen bringt. Das ist unsere Zukunft, das ist unser Leben. Das ewige Leben, das Leben in Ewigkeit bei Gott. Ich glaube nämlich, wir verraten die Hoffnung, wenn wir an diesem Leben resignieren. Dann hat Marx nämlich recht, als er von diesem Opium sprach. Wenn unser Glaube uns keine Kraft schenkt fürs tägliche Leben, sondern uns müde und resignierend werden lässt, dann ist irgendetwas falsch. Paulus jedenfalls spricht davon, diese Hoffnung möge die Augen erleuchten, die möge euer Sein ausfüllen. Jetzt bräuchten wir eigentlich ein Predigt-Nachgespräch, um darüber mal so ins Gespräch zu kommen, wie das stattfinden kann, dass diese Hoffnung unser Leben bestimmt. Ich möchte drei Punkte anführen, wie ich meine, diese Hoffnung in unserem Leben stark sein kann. Wenn wir an die Wiederkunft Jesu glauben und wenn wir daran glauben, dass Gott das Leben wiederherstellen wird in einer Art und Weise, dass es dann kein Leid und kein Tod und keine Krankheit und keine Sünde mehr gibt, dann glauben wir, wie man so schön sagt, an ein Happy End. Dann glauben wir daran, dass das Gute siegen wird. Dann haben wir eine Grundlage gegen alle Resignation. Und es ist ja heute schon angeklungen, was in unserer Welt passiert, ist doch sowas von verrückt. Und wie viel Zynismus existiert in dieser Welt? Wie viel Neid und wie viel Hass? Weil der Glaube an das Gute verloren gegangen ist. Ja, ihr Lieben, manchmal sagen Leute, ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich glaube an das Gute. Da denke ich manchmal, der muss einen ganz schön starken Glauben haben, wenn er sich das Leben anschaut. Denn es ist nicht selbstverständlich, an diesem Leben nicht zu verzweifeln und nicht das Handtuch zu werfen und zu sagen, ach, was für ein furchtbares Leben, was für ein Durcheinander, was für ein Chaos. Wir glauben doch, dass die Hoffnung siegen wird. Wenn es Menschen gibt, die sagen, ich glaube an die Macht des positiven Denkens, dann sollten wir das sein. Weil wir tatsächlich daran glauben, dass Gott die Welt neu schaffen wird. Und ihr Lieben, das ist für mich eigentlich auch die einzige Möglichkeit, an das Gute zu glauben. Wenn ich aus dem, was ich in der Weltgeschichte sehe, ableiten sollte, ich glaube an das Gute, das würde mir nicht gelingen. Es ist, weil ich an den Gott glaube, der gut ist, und weil ich an den Gott glaube, der eingreift, darum kann ich auch an das Gute glauben. Anders wäre es mir gar nicht möglich. Wir glauben an den Gott, der sein Reich aufrichten wird. Und so dürfen wir auch unseren Glauben an das Gute erhalten. Dieser freie Blick in die Weite dieser Weltgeschichte gibt doch unserem Leben heute Leuchtkraft. Und das ist das wichtigste Argument gegen alle Resignation und Stumpfsinnigkeit. Das Gute siegt. Das glauben wir. Wenn wir an die Wiederkunft Jesu glauben, dann bezeugen wir damit als nächstes, als zweites, dass Gott alles in seiner Hand hält. Die Weltgeschichte wird nicht irgendwann seinem Ende entgegentrudeln, weil plötzlich mal ein Komet vom Weg abgekommen ist und sich mit unserer Erde kollidiert hat und plötzlich ist alles vorbei. Wir glauben noch nicht an den Zufall. Wir glauben doch an den Plan Gottes. Und dass Gott alles in seiner Hand hält, dass Gott Lenker der Geschichte war, ist und sein wird. Wir wissen, dass sich diese Welt nicht irgendwann in der Sinnlosigkeit auflösen wird, als komplexes Zufallsprodukt einer unerklärbaren Evolution. Sondern wir glauben, die Welt hat einen Anfang und ein Ziel. Und wenn wir diesen Glauben haben, der ja seinen Höhepunkt findet in der Wiederkunft Jesu, dann heißt das auch für unser tägliches Leben, Gott hält auch mein Leben in seiner Hand. Und zwar Tag für Tag. Nicht nur irgendwann, wenn ich vor einem großen Unglück bewahrt geblieben bin, sondern Tag für Tag liegt mein Leben in seiner Hand. Gott hat uns gewollt, Gott liebt uns und unser Leben liegt in seiner Hand. Das kann unsere Augen zum Leuchten bringen, mit Sicherheit. Sind Christen bessere Optimisten, möchte man fragen? Ich kenne kein besseres Argument, ein Optimist zu sein, als den Gott zu kennen, der uns liebt und der alles in seiner Hand hält. Im Johannesevangelium, Kapitel 3 und dort Vers 36, Johannes Kapitel 3, Vers 36, finden wir den interessanten Text, wer an den Sohn, also an Jesus Christus glaubt. Wie geht's weiter? Der erhält irgendwann das ewige Leben? Ihr kennt es, ne? Der hat das ewige Leben. So, was heißt das? Das heißt mit anderen Worten, in unserem täglichen Leben mit Jesus erleben wir schon täglich ein Stück der Ewigkeit. Versteht ihr das? Wenn ich mit Jesus verbunden bin, bin ich mit dem Ewigen verbunden. Und deshalb kann der Text auch sagen, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ihr Lieben, für uns Gläubige hat die Ewigkeit schon begonnen. Schon jetzt dürfen wir unser Leben in der Gegenwart Gottes führen. Denn der Gott, der wiederkommen will, um Gemeinschaft mit uns zu haben, der möchte auch heute schon Gemeinschaft mit uns haben. Schon jetzt dürfen wir erleben, wie der Geist Gottes mit uns ist. Und dieser Geist, so heißt es an einer anderen Stelle, ist das Unterpfand, die Anzahlung für die große Zukunft Gottes. Und jetzt haben wir eine Aufgabe. Schon jetzt dürfen wir Jesus sehen. Ellen G. White beschreibt es folgendermaßen: Denn wenn wir die Stadt Gottes betreten und Jesus in seiner Herrlichkeit sehen wollen, ich finde das so schön ausgedrückt, also wenn wir einmal dabei sein wollen, ne, sagt sie, dann sollten wir uns schon hier daran gewöhnen, ihn mit Augen des Glaubens zu schauen. Hier haben wir wieder die Verbindung und auf die kommt es mir drauf an. Die Hoffnung, wenn wir die ergreifen wollen, dann heißt das, dass wir schon täglich die Beziehung mit dem Ewigen pflegen. Wisst ihr, was da passiert? Da wird die Hoffnung auf die Zukunft nicht irgendetwas, was man sich ab und zu mal anguckt und sagt, na, das glaube ich ja auch noch. Sondern wird die Hoffnung eine Kraft, die in die Gegenwart hineinreicht und die das tägliche Leben bestimmt. Ihr Lieben, in unseren Erwartungen können wir uns errennen, in unseren Spekulationen können wir uns täuschen, in unseren Berechnungen können wir uns vertun, aber schon jetzt dürfen wir unser Leben in der Gegenwart Gottes führen. Denn der Gott, der wiederkommen will, möchte uns heute schon begegnen. Alles, worauf wir zugehen in den Verheißungen Gottes, lebt schon heute in unseren Herzen. Und so wünsche ich uns, dass uns diese große Hoffnung lebendig ist, weil sie sich täglich in unserem Leben in unserem kleinen Leben niederschlägt. Amen.